Der Predigtext zu dem heutigen Sonntag steht im Römerbrief, Kapitel 12, 9 bis 16 und ist sehr an die Gemeinde gerichtet, an die, die Licht und Salz in dieser Welt sein sollen. Ich habe es überschrieben, das Zehnwort der Liebe Gottes. Dort schreibt der Apostel Paulus an die Gläubigen, die Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. Geduldig in Trübsal. Beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Wir könnten weiterlesen hier im Römerbrief und würden noch vieles erfahren, was in der Gemeinde Jesu pulsieren soll. Diese Worte sind ja geschrieben an die Glaubenden, an die Erlösten durch des Lammes Blut, an die, die genannt werden, eine Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Zu Beginn des neuen Jahres werden wir daran erinnert, dass, wenn es überhaupt eine Wahrheit in dieser Welt gibt, die geoffenbart werden kann, dann durch die Gemeinde Jesu. Welch hohe Verantwortung! Die Wahrheit Gottes soll durch uns in dieser Welt sichtbar werden. Wir sollen sie nicht von den Ungläubigen erwarten, dass sie die Wahrheit verkünden. Sie können sie nicht verkünden. Aber du und ich, die Gemeinde Jesu, ein Zeugnis der Wahrheit, ja eine Grundfeste heißt es hier sogar, eine feststehende, einzementierte Wahrheit, die unverrückbar ist. Damit es uns auch noch deutlicher wird, an wen diese Worte gerichtet sind. Und ich betone das ja besonders, weil viele Menschen sich Mühe geben, dieses Wort Gottes einzuhalten. Für jemand, der nicht zur Gemeinde Jesu gehört, nicht wiedergeboren ist, ist das eine Zumutung, dieses Wort. Eine Herausforderung an ihn, der er nicht standhalten kann. Niemand kann diese Worte halten, außer diejenigen, die zum Leib Jesu gehören. Alle anderen müssen scheitern. Sie stehen nur in den Versuchen, etwas zu tun. Aber das Leben der Wahrheit wird nie offenbar. Diese bleiben Christen ohne Christus. Es steht deutlich geschrieben, an wen diese Aufforderung gilt und wo dieses Geistes Wehen pulsieren soll. Lesen wir die ersten Verse dieses Kapitels. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Stellt euch nicht der Welt gleich. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. An diese Leute ist der Predigtext geschrieben, die hingegeben sind an den lebendigen Gott und die wissen, was Gottes Wille ist. Die sich nicht mehr selber leben wollen, weil sie erkannt haben, dass ihr Leben ohne Gott, ohne Sinn und wahrem gutem Ziel ist. Die sich ganz in seine Hand gegeben haben, den Heiligen Geist empfingen und nun wissen, was Gottes Wille ist. Kennst du den Willen Gottes? Dann bist du aufgefordert, dieses Zehnwort zu beherzigen, in deinem Leben spürbar und sichtbar werden zu lassen. Die Gewähr für eine rechte Einigkeit der Gläubigen, wie auch zum Aufbau der Gemeinde Jesu in dieser Welt und ein rechtes Erkennungszeichen der Gläubigen in dieser Welt, zu wem sie gehören, ist das Vorhandensein der wohltuenden, pulsierenden Liebe. An nichts anderem kann man einen wahren Christen erkennen. Fromme Worte werden in der ganzen Welt viel gesprochen. Gebetsmühlen werden gedreht weltweit. Aber daran kann man nicht das Leben aus Gott erkennen. Das sind nur fromme Übungen. Wir wissen um den Streit jetzt Flughafen Schönefeld, wo ein Raum der Stille eingerichtet werden soll. Die Verantwortungsträger für dieses Flughafens sagen, wir machen einen großen Raum, da können alle drin Platz haben. Alle. Alle Religionen. Jeder kann in seiner Ecke beten, wie er will, und dann hat er genug getan. Einige Christen haben gesagt, nein, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Wir brauchen einen Ort für uns. Wir möchten das Kreuz sehen. Die Symbole. In Belgien arbeitet man daran, die Kreuze ja auch öffentlich aus der Welt zu schaffen. Keine sichtbaren Zeichen mehr der Liebe Gottes. Und wir geben den Gläubigen recht, die da sagen, wir brauchen sichtbare Zeichen des Glaubens. Wir brauchen eine Abgeschiedenheit. Wir können nicht multikulturell und religiös alles unter einen Hut stopfen. Wir müssen die Liebe Gottes, die allein in Jesus Christus sich offenbart, verkünden und leben. Denn das ist der einzige Beweis, dass Gott den Menschen zu sich gerufen hat und erlöst hat. Ohne diese göttliche Liebe ist der Bau des Reiches Gottes, das Leben in der Gemeinde Jesu, ein siegreiches Überwinderleben im Alltag, ein Leben in der Heiligung, Umwandlung in das Wesen Jesu des Sohnes Gottes überhaupt nicht möglich. Gar nicht möglich. Denken wir an diese wunderbaren Worte, die Paulus auch an die Korinther schrieb und sagte ja über diese Liebe, dass sie unbedingt in allem sichtbar und spürbar sein muss, wenn überhaupt Gottesdienst in dieser Welt Nütze ist. Er schreibt hier, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, ja, so wäre ich doch bloß ein tönendes Erz oder nur eine klingende Schelle. Das macht man kling, kling, bum, bum und fertig aus. Ach, da hat's irgendwie getönt. Ja, aber ansonsten war nichts zu spüren. Und wenn ich prophetisch reden könnte und ich wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, mit geschwollener Brust des Glaubens einhergehen könnte und hätte der Liebe nicht, wäre ich nichts, gar nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe, jetzt wäre ja die Gelegenheit, auch vielen Menschen in Haiti zu helfen, und ließe meinen Leib als Märtyrer brennen für die gute Sache, und hätte der Liebe nicht, wäre es mir überhaupt nichts nütze, gar nichts. Das ist kein Zeugnis von der Liebe Gottes. Egal, was mich tun kann, alles nichts nütze. Wenn wir die Liebe Gottes in Person nicht haben und im Wesen seines Heiligen Geistes, ist jedes fromme Argument, das wir in dieser Welt sagen, kraftlos. Es bewirkt überhaupt nichts. Es ist Rauch, es ist Schall. Gott ist die Liebe. Darum sagte der Herr Jesus zu seinen Jüngern eindeutig: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich. Also der Herr Jesus macht überhaupt keine Abstriche. Er sagt, na ja, ihr werdet euch nicht ganz so lieben, wie ich euch liebe. Er fordert, so wie ich. Kein bisschen weniger. Genau wie ich euch, so ihr euch untereinander. Was ist das für eine Forderung? Wer kann sie einhalten? Nur die, die diesen Geist des Herrn haben. Den Geist Christi. Die haben auch Christi Sinn. Und sie haben auch Christi Liebe. Denn allein daran, sagt der Jesus, wird jeder erkennen. Nur daran, dass ihr meine Jünger seid. An was anderem wird man's nicht erkennen. Oh, was gibt es für Diskussion in dieser Welt? Christliche Art, humanistische Art. Über die Gebote und vieles andere mehr. Aber daran ist nicht zu erkennen, ob jemand ein Kind Gottes ist, sondern an der Liebe Jesu. Jeder Mann in der Welt kann neugeborene Kinder Gottes, Erlöste von den Sünden durch das Blut des Lammes Jesu, erkennen an der verbindlichen Liebe untereinander, in der Gemeinde, in der Familie. Und die auch für den Nächsten in dieser Welt einsteht. Nochmals betonte der Herr Jesus das in Johannes 15 und sagt, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Und niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt. Sein Leben lässt. Für seine Freunde. Der Jesus bringt es in Beziehung zu sich. Er ließ sein Leben für uns. Und in 1. Johannes 3, Vers 16 steht ja auch, so sollt ihr auch euer Leben für den Bruder lassen. Lieben wie ich euch. Wegschauen von euch. Hinschauen zu dem Nächsten, den Gott liebt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Streit entzweit. Bekehrung führt zusammen. In Lukas 22 wird uns beschrieben, dass die Jünger, wie es ja auch heute oftmals der Fall ist, miteinander diskutieren. Wer hat Recht? Wer ist der Größte? Wer ist kompetent? Ja, wir haben ja jetzt auch hier Wahlen. Da machen sich auch viele Gedanken, ja. Bin ich's? Wer ist kompetent? Und der Herr Jesus sagt ja, der, der allen dient. Ihr sagt, ich bin euer Meister, aber ihr seht, ich habe euch allen gedient. Der ist der Größte. Und dann geht es weiter. Dann sagt er nämlich genau zu Petrus das, was eintreffen sollte, damit dieses Wort der Liebe praktisch wird. Die Jünger waren ja alle bei dem Herrn Jesus. Aber sie konnten das noch nicht tun, was wir hier im Römerbrief gelesen haben. Und dann sagt der Jesus, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich habe aber für euch gebeten, dass der Glaube nicht aufhört. Und wenn du, Petrus, dich eines Tages bekehrst und dein Leben in die Hand Gottes gibst, dann stärke deine Brüder. Das sagte er zu diesem Mann, der schon lange mit Jesus auf dem Weg war. Wenn du dich mal bekehrst, jetzt kannst du das noch nicht mit der Liebe, aber das soll kommen, wenn du dein Herz ganz mir überlässt. Und wir wissen, Petrus konnte über seine Schwachheiten sehr weinen. Bitterlich steht in der Schrift, bitterlich. Er hat eines Tages erkannt, o Herr, ich bin gar nichts. Du bist alles. Kannst du mich gebrauchen als gar nichts? Und der Herr nahm ihn an und machte ihn zum Obersten aller Apostel und ließ durch ihn das Tor des Evangeliums unter Juden und Heiden aufstoßen. Wenn du dich mal bekehrst, dann passiert das, was hier geschrieben steht. Und ich freue mich immer wieder über diese Stelle, über diese hohe Aufgabe, die Kinder Gottes auch dem Volke Israel gegenüber haben. Der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist wusste, dass ja die Heiden sich gerne erheben, stolz sind. Ach Israel, das blinde Israel. Na ja, was ist das so? Er sagt, an eurem Leben sollen sie eifersüchtig werden und euch nacheifern wollen. Kann Israel an der Gemeinde Jesu heute erkennen, dass es einen lebendigen, vergebenden, liebenden Gott gibt? Das ist doch die Frage. In der Vergangenheit konnte Israel das wenig erkennen. Sie konnten nur erkennen, dass unter den Christen Mord und Totschlag herrscht. Hass, Ablehnung. Ihr sollt sie zu Eifern reizen mit dem Zustand der Liebe Gottes. Nicht mit der Aktion. Liebe Geschwister und Freunde, ich weiß das, ich kenne mich auch ein Stück weit. Manche kennen mich ja noch besser. Sie wissen immer noch besser über mich Bescheid als ich selbst. Aber es ist so, man setzt gerne Aktionen anstelle der verändernden Liebe und macht sich gerne vor, dass man für Gott lebt. Ist das Leben? Im Sinne unseres Textes ist es kein Leben. Es ist eine Selbsttäuschung. Der Apostel Paulus, der selbst ja vor seiner Bekehrung ein Eiferer für Gott war, und das schmerzt mich immer so im Herzen, weil wir ja sehen können, er war wirklich einer, der für Gott arbeitete. Wenn einer das tat in Israel, war er das. Ein unglaublich frommer Arbeiter. Viele schauten auf ihn. Er kannte sich gut in der Schrift aus. Er war ein Eiferer für Gott. Er gab sein Leben dahin und setzte sich immer ein. Er war ein Draufgänger ohne Rücksicht auf Verluste. Aber er erfuhr und betonte nun, das wahre Werkzeug zum Bau der Gemeinde muss Liebe sein. Er war kein Heide. Was er zuvor für seinen Gott tat, erkannte er später als ganz grobe Sünde. Sein frommes Geschäft war Sünde. Und er sagte über seinem Leben, ich war früher ein Lästerer, können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Einer, der in der Synagoge betet jeden Tag, der fastet, der Gutes tut, der die Gebote auf den Leuchter stellt. Ist der denn ein Lästerer? Er sagt ja, ich war ein Lästerer, ich war ein frommer Arbeiter. Und da war ein Verfolger und ein Frevler. Und ich dachte, ich würde Gott dienen. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Wir haben ja in der letzten Woche unsere Schwester Agathe Labins zu Grabe getragen. Und sie sagte, als sie gefragt worden war in den letzten Zeiten, welche Freuden sie denn eigentlich, sie war ja missionarisch tätig, genossen hat und ob ihr die doch noch wichtig sind, ihre schönen Reisen und so vieles andere mehr. Und da gab sie dann zu einer Schwester zur Antwort, das hätte alles nicht brauchen sein. Plötzlich merkte sie, da gibt es so viele Dinge, die im Vorhinein so gut erschienen, aber im Nachhinein nichts nütze waren im Sinne der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Im Sinne des Lebens mit dem lebendigen Gott. Und das sagte Paulus auch, ich war früher ein Lästerer, obwohl ich doch Gott dienen wollte. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, auch die frommen Sünder. Die Sünder selig zu machen, unter denen ich, sagt er, der Vornehmste, der Erste bin. Ich bin der frommste Sünder. Triefend frommer Sünder. Aber Jesus gekommen, diesen frommen Sünder selig zu machen. Weil die Liebe Gottes das einzige Aushängeschild ist von Erlösung und Errettung. Seit dieser Zeit drängte er die Menschen nicht mehr mit Gewalt zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu kommen, sondern lud sie dann mit werbender Liebe ein. Und im Korintherbrief schreibt er auch so, Gott war in Christo, er versöhnte die Welt mit sich selber. Er rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu. Er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das klingt doch ganz anders. Als wenn man sagt, nun, wenn du die Gebote nicht hältst und wenn du dich nicht beschneiden lässt, dann bist du verloren. Dann gehst du dem Tod entgegen. So hatte Paulus vorher gearbeitet. Aber jetzt sagt er von der Versöhnung. Aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir ja nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, wir bitten jetzt. Wir drängen euch nicht, nein, nein, jetzt bitten wir. Die Liebe Gottes bittet nämlich, sie schlägt nicht und drängt nicht. Wir bitten nun an Christi Stadt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm diese Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Hier sind also nicht mehr die strafenden und zerschmetternden Gerichtsworte zu hören, die den Menschen zur ängstlichen Umkehr zu Gott bringen sollen, sondern Worte der einladenden Liebe. Da steht mir immer wieder die Situation vor Augen, als ein Oberster, so wird er genannt in Markus 10, aus Israel ein reicher junger Mann zu Jesus kam und sagt, guter Meister, ich habe so eine Frage. Jesus sagt, vorsichtig, bitteschön, du siehst jetzt nach deinen Augen einen Menschen vor dir, wer ist denn gut? Gibt's jemand unter uns, der gut ist? Nein. Ist nur einer gut, der lebendige Gott. So, jetzt reden wir weiter. Dann sagte er, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Und der Herr Jesus sagte, ja, du kennst doch die Gebote, ist das so? Ja, die kenne ich. Sollst nicht stehlen, nicht Ehe brechen, sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, vieles andere mehr, Vater und Mutter ehren. Kennst du doch, ne? Habe ich alles gemacht von meiner Jugend an. Der Herr Jesus sah doch sein Herz. Und dann steht dort ein wunderbares Wort. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Der so verkehrt war in seiner Ansicht, er liebte ihn. Er sagte nicht, nun hör mal zu, was du hier zu reden hast, das ist doch völliger Nonsens. Das ist doch falsch. Hast du alles nicht gemacht? Er sah ihn an und liebte ihn. Und sagte dann, um ihm zu helfen, nun, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen. Komm, folge mir nach. Lass dich lösen von deinen Sicherheiten. Lass Gott die einzige Sicherheit sein. Dann wirst du glücklich. Wir lesen, dass er traurig hinwegging, denn er hatte viele Güter. Aber wir wissen nicht, wie es zum Schluss ausging. In diesen Augenblicken war es so. Aber Jesus liebte ihn. Er hat ihn nicht verdammt verurteilt. Diese Liebe, sagt unser Predigttext, die soll ohne falsch sein. Und dann werden 10 Verhaltensweisen dieser göttlichen Liebe aufgezeigt. In dieser Liebe, die ohne falsch ist. Wie lauten sie? Hängt dem Guten an, hasst das Böse. Was Gottes ist, dem hängt an. Das ist die Liebe ohne falsch. Hänge Gott bedingungslos an. Hinterfrage nie sein Wort. Hinterfrage nie ihn, sondern hänge dem Guten, das, was Gott sagt, an. Das tut die Liebe Gottes. Das zweite, die brüderliche Liebe sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Nach der Versammlung können wir das ja mal üben. Segenswünsche. Zuvor mit Ehrerbietung. Nicht hier bin ich, sondern da bist du. Seid nicht träge, wenn du weißt, was du zu tun hast im Reiche Gottes, tu's. Verschieb es nicht. Sei brennend, brennend, nicht nur so ein bisschen hell, leuchtend, brennend im Geist. Und die Aussage, die dahinter steht, ist, das ist Dienst für den Herrn. Dient ihm. Der Apostel Paulus hat das auch lernen müssen. Er sagt, wenn ich jetzt noch Menschen diene, dann wäre ich Christi Knecht nicht. Dient dem Herrn. In allem, was ihr tut, dient nur dem lebendigen Gott. Auch selbst die Arbeitnehmer, zu denen wird ja gesagt, lasst euch dünken, dass ihr nicht den Menschen dient, sondern Gott. Dient dem Herrn. Da wird alles ganz leicht. Aber das geht nur durch die Liebe Gottes. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig und Trübsal, immer im Gebet. Schaut immer auf Gottes Möglichkeiten und nicht auf die eigenen. Weist auf sie hin. Gib nicht deine persönlichen guten Ratschläge weiter, sondern sage, was Gott ist. Mit unseren guten Ratschlägen sind wir schnell dabei oft, manchmal auch verständlich. Aber Gottes Wege sind anders und besser. Und vor allen Dingen, sie wirken in die Länge, in Ewigkeit. Fünftens, nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Einheit im Herrn. Das sind ja alles Worte, die in der Gemeinde Jesu pulsieren sollen. Segnet immer die, die euch Böses tun, segnet sie, die euch verfolgen. Und flucht nie, weder im Herzen noch nach außen. Segnet, segnet. Seid immer vergebungsbereit. Das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes vergibt mir ständig. Sonst könnte ich gar nicht mehr hier stehen, wenn Gott mir nicht in seiner Liebe vergeben würde. Und das sollen wir untereinander auch tun. Das ist Licht in der Welt, wo das zu sehen ist. Und trachtet nicht nach hohen Dingen. Haltet euch immer runter, immer runter. Wir können uns gar nicht tief genug halten zu den Geringen. Denn das hat Gott in Jesus getan. Er hat sich zu uns heruntergenommen und gebracht, die wir unterm Teppich und total verloren, verdorben von Sünde waren. Zu uns hat er sich herunterbegeben. Haltet euch herunter, immer herunter. Haltet euch auch, und das ist noch ein Wort darin, niemals selber für klug. Niemals. Immer auf die erlösende Gnade in Jesus weisen und darauf bauen. Das heißt, die Liebe sei ohne falsch. Ohne falsch. Das bewirkt den Zusammenhalt der Gläubigen und den Aufbau der Gemeinde durch Wachstum nach innen und außen. Wir kommen da zum Schluss. Wer empfängt denn nun diese Liebe zum Leben und wie? Alle können diese Liebe zum Leben empfangen, die Gott glauben und ihm gänzlich vertrauen. Vertrauen, dass er in Jesus Christus, seinem Sohn, in diese Welt gekommen ist, dass er den Preis der Loslösung von Sünde und Tod für dich, für mich bezahlt hat, dass sein Blut für mich geflossen ist, dass er den Tod überwunden hat, dass alles vollbracht wurde, was nötig war. Alle, die Jesus in ihr Leben einladen und ihn aufnehmen und aufgenommen haben, empfangen die Liebe zum Leben. Der Herr Jesus sagte das ja ganz deutlich auch zu seinen Jüngern und somit auch zu uns heute. Wer mich liebt, sagt er, sind ganz einfache Worte, der wird mein Wort halten. Also der Herr schaut nach uns. Sind wir willig, sein Wort zu halten? Dann zeigen wir, dass wir ihn lieben. Und dann geschieht Folgendes. Und mein Vater wird diesen dann lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung machen, in seinem Leben. Und das ist die Gabe des Heiligen Geistes von Pfingsten, die dann diese Liebe freisetzt. Denn auch wiederum an die Gemeinde zu Rom schrieb der Apostel Paulus im 5. Kapitel, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir ja Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Durch ihn, in der wir ja stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Die Liebe Gottes. Wie? Durch den Heiligen Geist. Nur dadurch ist sie in uns. Hier liegt also das Geheimnis, um am Aufbau der Gemeinde Jesu in dieser Welt als Christ tätig sein zu können. So kann jeder ein Mitarbeiter im Reiche Gottes sein. Ich habe ein Zeugnis gelesen von einem Mann in Basel, der als Manager eines Hotels tätig ist. Und als er diese Aufgabe übernommen hat, traf er sich mit der Personalchefin in einem Raum zum Gebet. Er schaffte erstmal den Bereich Pornofilm ab im Hotel. Aber er wusste, weil in den Hotels diese Filme sehr oft gefordert werden, um die Abendstunden auszufüllen. Das war der Bestseller in diesem 5-Sterne-Hotel in Basel. Und er wusste, jetzt, wenn wir beten, nur wenn wir uns ausliefern in Gottes Hand, wären wir seine Mitarbeiter, auch hier im 5-Sterne-Hotel. Er lud auch in den Sommerzeiten christliche Leute ein als Mitarbeiter, nicht weil sie so qualifiziert waren, sondern weil sie dann unter dieser Mitarbeiterschaft stehen sollten, um Zeugnis von der Liebe Gottes zu sein und sie einzuladen, zu Jesus zu kommen. Und dieser Mann sagt, seitdem ich gemerkt habe, dass es nicht auf mich ankommt, sondern auf Gott und Jesus ankommt, gehe ich immer ins Gebet. Unterdessen kommen schon etliche Mitarbeiter, die auch mitbeten jeden Tag im Büro dieses 5-Sterne-Hotels. Und er sagt, mir ist jetzt Erfolg und Geld und Ruhm überhaupt nicht mehr wichtig, obwohl ich bekennen muss, seitdem ich Jesus folge, wächst das sogar noch an. Der Erfolg und das Geld. Es hängt aber nicht mehr daran. Aber er sagt, ich muss ins Gebet. Ein Manager des 5-Sterne-Hotels. Weil er von der Liebe Gottes erfüllt sein möchte, um diese Liebe weiter zu bezeugen. Jeder kann ein Mitarbeiter werden. Wir haben vorhin was von Haiti gehört. Im Radio wurde auch ein Zeugnis eines Mannes gegeben, der war verschüttet, eingeklemmt. Er konnte nicht raus, seine Hand war völlig eingeklemmt, der Arm zur Hälfte. Man konnte nur mit ihm sprechen, man reichte ein Mikrofon durch. Man fragte, wie geht es dir? Es war ein Lehrer. Oder ist ein Lehrer? Man hat ihn ja später gerettet. Sagt er, ich bin Christ. Und fühle mich sehr geborgen. Wie Gott das auch macht. ich stecke hier drin. Ich bete und danke meinem Gott. Das hat die Helfer überwältigt. Sie hatten noch viel mehr Ansporn, jetzt zuzusehen, ob sie den nicht doch rauskriegten. Und sie haben ihn rausgekriegt, sogar mit seiner Hand, so heißt es dann, auch die wurde gerettet. Ich bin Christ. Mein Leben ist in Gottes Hand. Ich bin geborgen. Kein Weinen, kein Geschrei, keine Verzweiflung. Eingeklemmt in den Trümmern liegend. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Mitarbeit im Reiche Gottes. Allerdings, und das will ich auch zum Schluss sagen, der Herr Jesus sagte ja, es wird traurig sein in der letzten Zeit. Viele werden abfallen vom Glauben. Die Liebe wird in vielen erkalten. Das Zeugnis geht kaputt. Möge der Herr schenken, dass wir nicht dazu gehören. Jeden Tag treten 1000 Menschen aus der Kirche aus. Jeden Tag. Können wir mal hochrechnen, wie viel das in einem Jahr sind. Jeden Tag wollen wir nichts mehr zu tun haben mit der Kirche. Vielleicht auch mit dem Glauben nicht mehr zu tun haben. Wir wissen es ja nicht genau. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Einladung neu hören. Unser Herz ganz öffnen für die Liebe Gottes, die allein der Garant ist zum geistlichen, fruchtbaren, aufbauenden Leben in dieser Zeit. Was haben wir also gelernt? Das Böse ablehnen und das Gute erwählen. Die Glaubensgeschwister annehmen. Gott gerne dienen. Geduldig sein, im Gebet immer wieder hoffen auf weitere Führung. Die Umsorgung der Gemeinde suchen. Die Errettung aller Menschen erhoffen. Den Nächsten mittragend begleiten, die Einheit im Geist suchen, den Zusammenhalt aller Gläubigen fördern und Gott allein für weise halten. Als ein alter Glaubensbruder gefragt worden ist, haben Sie den Herrn lieb? Sagt er, natürlich. Ich habe ihn sehr lieb, aber ich kann Ihnen noch was Besseres sagen. Was? Gibt es denn noch was Besseres? Das Bessere ist, Jesus hat mich lieb. Amen.